nicht lang werden. Mein Mikro ist hier noch schief aufgehängt. Ich glaube, das passt. Hier habe ich noch den Tab offen. SD-Karte steckt fest. Was tun? Aus dem Forum von tipp.de. Zange stand auch als Tipp drin. Das hat ja geklappt.
Ja, es geht bei meinem Laptop leider nicht, weil man mit der Zange nicht rankommt. Das ist sehr ärgerlich.
Bei deinem Laptop steckt die drin und bleibt da jetzt auch.
Mhm.
Ja, das ist bitter. Wie ist das passiert?
Ich habe sie reingesteckt. Ich habe sie auch richtig rum reingesteckt. Und dann ist das Plastik, die Außenverkleidung, gebrochen.
Ah.
Und hat sich so aufgefächert. Und dann, deshalb geht das jetzt nicht mehr raus.
Okay, das ist schon Next Level. Da kann man aber nichts machen. Ne? Schade. Aber du verwendest den Laptop weiter.
Nee, das ist mein alter. Ich wollte halt die SD-Karte wieder haben. Und, das ist
aber, ich dachte, der alte ist der alte. Aber es gibt noch einen älteren.
Ja.
Dann ist vielleicht auch langsam Zeit, oder? Okay. Ich mal kurz mit den Fenstern zurechtkommen. Ich kann in 10 Sekunden loslegen.
Hallo und willkommen zu Off On, der Podcast von Netzpolitik.org. Heute mit einer Folge Off the Record. Das heißt, wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von Netzpolitik.org. Ich bin Sebastian Meineck. Und sorry, dass wir uns jetzt so lange nicht gemeldet haben. Die letzte Folge war der Ausblick auf das Jahr 2024. Die haben wir im Februar hochgeladen. Und damals saß ich da mit Anna Biselli, Co-Chefredakteurin bei Netzpolitik.org. Und mit der sitze ich auch heute wieder hier. Hallo Anna.
Hallo Sebastian.
Ja Anna, wie schwer ist es dir heute gefallen, dir für diese Podcast-Folge Zeit zu nehmen?
Ja, sehr schwer. Aber ich bin auch ganz froh, dass man mal eine halbe Stunde oder wie auch immer, wie lange wir reden, mal eine Sache konzentriert macht. Weil ich glaube, heute ist ein Tag, an dem mega viel passiert und sehr viele unterschiedliche Sachen passieren. Und deshalb ist es manchmal einfach gut, einfach mal eine Sache zu machen.
Das ist sehr wahr. Ne? Wir wollten uns eigentlich vor einer Stunde zusammensetzen. Jetzt ist schon 12:30 und die Magen knurren. Aber wir machen das jetzt. Denn es ist einiges passiert in den letzten 3 Monaten ohne Off-On-Podcast. Also Sachen, über die wir euch hier auf dem Laufenden halten wollten. Und ich dachte mir, das machen wir heute einfach chronologisch. Ich habe nachgezählt und gemerkt, es gibt insgesamt 4 besondere Ereignisse, die hier in diesem Podcast nicht fehlen sollten. Ein Abschied und 3 Startschüsse. Und der 3. Startschuss, der hat gerade fast meine gesamte Aufmerksamkeit und auch ganz viel Aufregung und Vorfreude. Der kommt zum Schluss. Erst einmal sind wir aber noch im Frühjahr, 14. März 2024. Da sind auf unserer Seite 2 Artikel parallel erschienen. Der eine hieß Abschied, danke Markus. Und der andere hieß Abschied, danke Netzpolitik.org. Anna, warum waren das 2 besondere Artikel?
Genau, Markus Beckedahl ist quasi vom Boot gegangen und macht jetzt was anderes. Und das ist was ganz Besonderes, weil Markus das einfach schon super lange gemacht hat. Das heißt, Markus hat Netzpolitik.org aufgebaut und war 20 Jahre lang dabei. Und wenn ich mir denke, so okay, krass, als Markus damit angefangen hat, war ich noch so im besten Klerasil-Alter. So. Also, ne, so, keine Ahnung, das ist schon irgendwie krass, wenn du denkst, okay, das ist echt eine lange Zeit und der hat das auch irgendwie geprägt und damals war auch vieles super anders. Damals war das ein Blog und Markus hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass quasi die Blogosphäre so floriert ist und dass das, was wir bei Netzpolitik.org machen, dass man irgendwann diese Frage nicht mehr gestellt hat, oh, sind das jetzt irgendwie eigentlich Blogger, sind das richtige, in Anführungszeichen, Journalistinnen oder was ist das eigentlich? Und da hat Markus einfach einen ganz krassen Weg zurückgelegt, in denen auch, oder diesen Weg, den dann auch andere noch mitgegangen sind, irgendwie maßgeblich geprägt. Und deshalb ist so ein Abschied schon was Krasses, sowohl irgendwie auf einer ganz persönlichen Ebene, weil viele von uns ja lange mit ihm auch gearbeitet haben, und aber auch auf einer, ja, Bedeutungsebene, wenn quasi Markus Netzpolitik.org verlässt, wobei das nicht heißt, dass er jetzt die Netzpolitik an sich verlässt.
Menschen, die diesen Podcast abonniert haben, die haben Markus auch hier an dieser Stelle öfter gehört, nämlich als den Interviewer in der Reihe On the Record, in der wir Menschen interviewen, die unsere digitale Gesellschaft prägen. Anna, was wird jetzt aus der Reihe On the Record?
Die wird bestimmt nicht mehr so regelmäßig erscheinen, das heißt nicht mehr einmal im Monat, aber wir haben gesagt, wir lassen uns die Möglichkeit offen, wenn wir eine spannende Person und ein spannendes Thema haben, das auch weiterzuführen. Dann wird es wahrscheinlich eben nicht mehr den einen Host geben. Das heißt, es werden dann unterschiedliche Menschen sein, die unterschiedliche externe Menschen interviewen. Aber genau, wir wollen das ab und an noch weitertragen und off the record, das heißt die Einblicke in unseren Redaktionsalltag und hinter die Kulissen von dem, was wir tun, den werden wir dann hoffentlich bald auch wieder regelmäßig geben können.
Die letzten Sätze im Abschiedsartikel von Markus fand ich toll und will die deshalb einmal kurz vorlesen. Markus schrieb: Ich bin nicht weg, ich bin nur woanders. Eine bessere digitale Welt ist immer noch möglich. Wir müssen dafür kämpfen. Und genau das machen wir bei Netzpolitik.org weiter. Und eines unserer neuesten Werkzeuge dafür, das haben wir am 9. April online genommen. Also wir kommen zum ersten von drei Startschüssen, der Ticker. Anna, was ist der Ticker?
Der Ticker ist ja ein Nachrichtenticker, nur dass wir da eben nicht unsere eigenen kurzen Nachrichten vertickern, sondern die von anderen, die wir gut finden.
Das ist ungewöhnlich, oder?
Ja, das ist ungewöhnlich, weil ich glaube, viele, sag ich mal, klassische Nachrichtenseiten haben eher Angst, den Leuten einen schnellen Absprung zu anderen Seiten zu ermöglichen, weil die wollen, dass die Leute irgendwie da bleiben. Zum einen, weil man sich natürlich freut, wenn die Leute auf der Seite bleiben, zum anderen aber auch, weil man dadurch Werbeeinnahmen zum Beispiel generiert, wenn das das Geschäftsmodell ist. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen das irgendwie nicht, weil uns ist es wichtig, dass Menschen sich gut informieren können und wir sind ein nicht ganz kleines, aber immer noch kleines Team. Wir können nicht über alles berichten, das geht einfach nicht. Und andere Medien, andere Seiten schreiben auch total gute Sachen. Und wir wollen euch dann einfach die Möglichkeit geben, das zu sehen und euch selber entscheiden zu können, ob ihr das lest. Und wir vertrauen euch, dass ihr dann auch wieder zurückkommt. Weil, warum nicht? Weil wir machen Dinge, die nur wir machen und die wir am besten können. Andere machen Dinge, die anderen gut können. Mhm. Und dementsprechend glauben wir, dass wir das als Service anbieten können und das wagen können, Leute auf andere Seiten zu schicken. Und wir wollen euch natürlich aber auch an dieser Arbeit teilhaben lassen, die wir sowieso täglich machen, weil das Sammeln von Informationen oder das Sichten von Informationen und zu schauen, okay, was ist interessant, was ist neu, das machen wir ja sowieso. Das heißt, wir sitzen dann in unseren Morgenkonferenzen und diskutieren eine mal kürzere, mal längere Liste an Verweisen auf externe Seiten, dann auf eben Nachrichtenbeiträge oder Publikationen von anderen. Und warum sollten wir das in unseren internen Dokumenten versauern lassen? Und warum sollten wir euch nicht einfach daran teilhaben lassen, was wir sowieso für Arbeit machen? Das ist irgendwie nur sinnvoll.
So ist es. Ich finde es eine totale Erleichterung, diesen Ticker zu haben. Jeden Morgen im Morgenmonitoring überfliege ich, würde mal sagen, eine niedrig dreistellige Zahl von Links über RSS-Feeds. Und es ist total schön, Sachen, die interessant sind, nicht einfach bei mir auf dem Bildschirm verkommen zu lassen. Man würde ja auch nicht alles im Fediverse tröten und dann sagen, ja, das ist ein interessanter Artikel. Also für so einen Post braucht es häufig, zumindest für mich im Fediverse, nochmal irgendeinen anderen Schlenker, eine Meinung. Aber der Newsticker ist genau der Ort, an dem die Ergebnisse von so einem sorgfältigen Monitoring nochmal mit anderen geteilt werden.
Ja, und vor allem ist es dann nicht so, dass ich nur dem, oder in Anführungszeichen, nur dem Fediverse-Account von Sebastian vielleicht folge und dann quasi die Nachrichten sehe, die Sebastian spannend findet und mir vielleicht empfehlen will, sondern dass es sich eben aus Sachen zusammensetzt, die alle Menschen hier in der Redaktion sehen. Und ich meine, klar, wir haben alle so unsere, die Scheuklappen will ich sie nicht nennen, aber wir haben alle so einen Fokus und wir lesen alle ein bisschen unterschiedliche Sachen und finden unterschiedliche Sachen spannend und manche wühlen sich durch Pressemitteilungen von Institutionen, andere lesen vielleicht ein paar mehr englischsprachige Medien und so kriegt man, glaube ich, hoffe ich zumindest, einen relativ guten Rundumschlag von den Sachen, die eben viele Menschen hier in der Redaktion so sichten und wichtig finden.
Ja, wir könnten fast eine eigene Folge off the record über den Ticker machen. Und vielleicht machen wir das auch, wenn da mal ein paar Monate lang gelaufen ist und wir einfach mehr dazu sagen können, wie sich das anfühlt, welche Konsequenzen das hat. Für diese Folge möchte ich zum zweiten Startschuss kommen, nämlich 16. April, Call for Participation bildet Netze. Auch dazu machen wir vielleicht noch eine eigene Folge, aber erstmal ganz basic. Anna, was ist das denn?
Wir machen wieder eine Konferenz und dieses Mal ist das Motto der Konferenz bildet Netze. Warum wir wieder eine Konferenz machen? Ich will mal zum einen haben wir uns vorgenommen, wenn so die heiße Pandemiephase vorbei ist, das wieder zu tun, weil wir haben das vor der Pandemie 5 Jahre lang, glaube ich, oder ja, 5-mal gemacht.
Das war vor meiner Zeit
ja, bei Netzpolitik. Ich glaube, ich will nicht lügen. Also ich will mich jetzt hier nicht festnageln lassen, aber so, ich glaube, so ungefähr 5-mal haben wir das gemacht. Das war immer ziemlich schön und cool und wir haben uns immer sehr gefreut, da viele Menschen zu sehen, neue Menschen, bekannte Menschen und da eben so einen Ort zu haben, um zusammenzukommen. Das ist der eine Grund. Und zum anderen werden wir dieses Jahr auch 20 Jahre alt. Und ich finde, das ist ein ziemlich guter Anlass, nochmal was Größeres auf die Beine zu stellen und nochmal quasi zusammen zu gucken, kurz zu gucken, okay, was ist so passiert, aber vor allem auch zu gucken, hey, wie geht's denn weiter? Wie können wir eine gute digitale Politik gestalten und wie hängt so Netzpolitik eigentlich mit unserem ganzen restlichen gesellschaftlichen, politischen und sonstigen Problemen zusammen und wie finden wir gemeinsam Lösungen dafür?
Und warum heißt das Bildet Netze?
Na, Bildet Netze war so ein Einfall unter der Dusche tatsächlich, aber gefällt mir relativ gut, weil es eben verschiedene Ebenen hat. Zum einen zeigt es eben, okay, es gibt, wir reden ja immer über das Internet, aber uns ist es ja wichtig, dass das nicht alles zentralisiert wird. Das heißt, dass nicht einzelne Dienste das gesamte Internet bestimmen. Und das soll Bildet Netze auch so ein bisschen ausdrücken, dass es eben ganz, ganz viele Netze in dem großen Netz gibt. Das ist so die eine Dimension davon. Die andere Dimension davon ist, dass wir uns eben auch vernetzen müssen. Und zwar nicht nur innerhalb der sogenannten digitalen Zivilgesellschaft, das heißt innerhalb der Organisationen und Personen, die sich ganz maßgeblich mit digitalen, menschenrechtlichen und Freiheitsfragen beschäftigen, sondern eben auch mit anderen, die sich beispielsweise mit sozialer Teilhabe ganz allgemein beschäftigen, die auch oft digitale Aspekte hat. Und da dürfen wir nicht sagen, okay, die machen das und wir machen das, sondern wir müssen eben zusammenarbeiten, weil wir, glaube ich, vor ziemlich großen Herausforderungen stehen und uns auch kennenlernen müssen und da eben Netze bilden müssen, auf die wir dann zurückgreifen können. Und der dritte Aspekt ist, wenn man so eine Vernetzung macht, dann gibt es auch immer ein Netz, das einen auffangen kann, wenn man mal irgendwas alleine nicht hinbekommt. Das heißt, ne, es gibt ganz viele Personen und Organisationen, die so in dem Themenfeld unterwegs sind. Und ich sag mal, das Themenfeld ist viel zu groß für Einzelne. Und deshalb können Netze auch was sein, was einen eben auffängt, wenn man gerade denkt, oh Gott, der Faschismus steht vor der Tür, wir schaffen das alles nicht mehr. Und sich dann mal begegnet zu sein und sich zu kennen und vielleicht auch nicht nur per E-Mail begegnet zu sein, sondern mal im echten Leben, das finde ich ganz oft sehr hilfreich.
Wer sollte denn beim Call for Participation mitmachen und bis wann kann man das noch?
Das kann man noch bis Anfang Juni und das sollte jede und jeder tun, der glaubt, eine Idee zu haben, um was zur Konferenz beizutragen. Das heißt, ich will irgendwie niemanden nicht sagen, wir suchen das und das und das, sondern es geht uns vor allem darum zu sagen, okay, wie kommen wir irgendwie zusammen? Was gibt's für spannende Themen, die wir uns angucken müssen? Und wenn ihr dazu was zu erzählen habt oder auch wenn ihr eine Idee habt, um dazu einen Workshop zu machen oder euch ein Vernetzungsformat, wenn man es einfach so nennen will, einfällt, weiß ich nicht, netzpolitisches Speeddating oder was auch immer es für Ideen gibt, dann reicht gerne was ein und wir schauen dann gemeinsam drauf und sind gespannt, was so reinkommt.
Und jetzt ist es endlich soweit. Wir kommen zum bereits angekündigten dritten Startschuss, also dem, der gerade meine gesamte Aufmerksamkeit einnimmt und wahrscheinlich auch von deiner Aufmerksamkeit eine ganze Schippe. Und das ist auch der Grund, warum wir das bisher nicht als Priorität gesehen haben, noch mehr Folgen auf the Record aufzunehmen in den letzten Wochen, denn wir haben es nicht geschafft. Wir haben nämlich an einem anderen Podcast-Projekt gearbeitet und es ist das ambitioniertste Podcast-Projekt, das wir hier bei Netzpolitik.org gemacht haben.
Kann man deutlich so sagen.
Anna, wollen wir zuerst den Teaser einspielen und dann sagen, was das Projekt ist?
Ja.
Ja, okay. Also, Ohren auf, hier kommt ein Teaser.
Wir alle sind irgendwie auf das System angewiesen. Dass sauberes Wasser aus dem Hahn kommt, dass jemand die Mülltonnen leert, dass ein Rettungswagen kommt, wenn wir einen rufen. Darauf vertrauen wir. Wir wollen aber auch vom Staat in Ruhe gelassen werden. Er soll sich nicht einmischen in unsere privaten Unterhaltungen, unsere Schlafzimmer, unsere Tagebücher. Nur so kann so ein System funktionieren. Durch gegenseitiges Vertrauen. Aber in jedem System passieren Fehler. Es hängt sich was auf, es läuft was schief. Irgendwo tief drin. In den Einstellungen. Ich bin Serafin Dinges und mit meinen KollegInnen von netzpolitik.org habe ich ein Jahr lang Menschen getroffen, die plötzlich, ziemlich unerwartet, in einem Konflikt stecken. Und zwar mit dem Staat.
Der Anfang der Kriminalisierung der Augsburg Klimagerechtigkeitsbewegung.
Politik mache Abschreckung.
Als die Abteilung Staatsschutz plötzlich in aller Früh im Kinderzimmer stand.
Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Es gibt keinen anderen Grund.
Wir hören von Hausdurchsuchungen.
Niemand von uns wusste, worum es geht. Wir waren einfach nur irgendwie in einer Schockstarre und hatten keine Ahnung, was passiert.
Von Überwachung.
Da mein Festnetztelefon eine gewisse Zeit lang.
Was der Gedanke war.
Von Einschüchterung.
Die Leuten wieder morgens um sechs. Also da kam sofort dieses Scheißgefühl hoch.
Und da waren die so, Moment, ich schau mal nach.
Und?
Hör ich so tippen?
Klar. Von Bürokratie.
Im System sehe ich hier keine Dienstaufsichtsbeschwerde von Ihnen.
Wir treffen KlimaaktivistInnen, PastorInnen, AkademikerInnen, Geflüchtete und JournalistInnen. Die alle eins gemeinsam haben.
Ein Polizist nach dem anderen in Uniform kommt rein.
Dass irgendwann
zwei Autos, mindestens drei Autos und
der Staat
der Gedanke war,
in ihr Leben einbricht.
Irgendwas Schlimmes ist passiert.
Das ist Systemeinstellungen. Eine Produktion von netzpolitik.org. 7 Folgen wöchentlich ab Freitag, den 10. Mai. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, das war die Stimme von unserem Host und Produzenten Serafin Dinges. Und das ist der neue Doku-Podcast Systemeinstellungen. Anna, was genau ist das?
In Systemeinstellungen erzählen wir von Menschen oder die Geschichten von Menschen, die plötzlich einen Konflikt hatten, und zwar einen Konflikt mit dem Staat und wo dann plötzlich der Staat bei ihnen eingebrochen ist. Und das kann sein, dass der Staat bei ihnen zu Hause vor der Tür stand oder die Tür eingerammt hat oder in ihre Geräte eingebrochen ist. Und wir wollen eben schauen, okay, was passiert dann mit den Menschen? Was hat das für Auswirkungen und warum passiert das eigentlich? Weil das, was all unsere ProtagonistInnen gemeinsam haben, ist, dass das die komplett unerwartet getroffen hat. Das heißt, die haben jetzt nicht irgendwo was ganz doll Böses vorbereitet und dann irgendwie war schon klar, dass sie sich irgendwie davor schützen müssen, dass der Staat das mitbekommt, sondern eigentlich alle Menschen, mit denen wir gesprochen hatten, waren total überrascht und wussten dann gar nicht, was passiert hier eigentlich und warum.
Ja, ich erinnere mich, mehrere erzählten uns auch, dass sie wirklich buchstäblich hä dachten und so dachten, warum stehen die jetzt vor der Tür?
Ja, eben, und vor allem, ne, das sind so, ich glaube, das werdet ihr dann hören, wenn ihr die unterschiedlichen Geschichten von den Leuten hört, die irgendwie alle eins gemeinsam haben, dass man sich denkt so, hey, das kann doch irgendwie nicht sein, dass das da gerade passiert.
Produzieren werden wir insgesamt 7 Folgen, es sind noch nicht alle fertig. Die erste Folge erscheint diesen Freitag am 10. Mai, wenn ihr diese Folge Off the Record hört, dann wird die schon online sein und ihr könnt euch die schon anhören. Wir haben auf unserer Seite verlinkt, wo ihr das findet. Wir werden sie in den Shownotes verlinken und je nachdem, wo ihr uns gerade hört, vielleicht in einem Podcatcher, dann findet ihr uns auch, wenn ihr einfach nach Systemeinstellungen oder Systemeinstellungen Netzpolitik.org sucht. Und zu dem ganzen Podcast wird sich sicher mit Sicherheit noch eine eigene Folge lohnen. Die Liste wird immer länger. Also über das Making-of und warum wir das so gemacht haben. Darüber sollten wir ausgeruht sprechen. Ein paar Fragen hebe ich mir deshalb einfach auf. Für später. Aber über eine Sache möchte ich dann doch noch heute gern mit dir sprechen. Warum machen wir das? Warum machen wir einen so aufwendigen Doku-Podcast?
Ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Der Grund, der mir persönlich oder der Grund, der für mich persönlich am wichtigsten ist, ist, ich finde es unglaublich gut, mal Menschen eine Stimme zu geben, die von solchen Überwachungsmaßnahmen, von Eingriffen in ihre IT-Geräte betroffen waren und sind. Das heißt, viele Themen, über die wir schreiben, wenn wir darüber schreiben, sind sehr abstrakt. Das heißt, wir reden über staatliche Befugnisse und wir kritisieren die auch. Und das machen wir alles irgendwie ganz oft und ganz routiniert. Aber es passiert nicht so oft, dass die Menschen, die das dann erleben, mal selber darüber reden, was das für sie eigentlich heißt und was das mit ihnen macht und wie das quasi ihr gesamtes Leben plötzlich verändert, weil da irgendwo was kaputt geht. Das ist für mich so der wichtigste Grund, diesen Menschen eine Stimme zu geben und die erzählen zu lassen und auch mal wirklich ganz unterschiedliche Perspektiven zu hören und nicht immer nur auf so einer abstrakten, rechtlichen Ebene von diesen ganzen Überwachungsmaßnahmen zu erzählen. Und der andere Grund ist auch, dass wir einfach einem breiten Publikum zugänglich machen wollen, wie sich eben diese Dinge auf Grundrechte auswirken und was wir einfach versuchen wollen, zugänglich zu zeigen, dass all diese abstrakten Dinge, von denen ich geredet habe, wirklich eine Auswirkung auf ein Leben haben und was das eben so im realen Leben bewirken kann.
Mir fällt noch was dazu ein. Also für mich ist der Podcast noch aus einem anderen Grund was sehr Besonderes. Ich glaube, der passt sehr gut zu uns. Es ist nämlich der perfekte Kompromiss zwischen einerseits einer krassen Produktion. Also man kann so ein bisschen so Rundfunkmagie machen. Man hat Musik und man hat verschiedene Stimmen. Und trotzdem hält sich der Produktionsaufwand im Rahmen, im Gegensatz zum Beispiel zu einer Videoproduktion. Bei Videos brauchst du Studio und Kulisse und Props, Make-up, Licht, Ton, Schnitt. Also man hat einfach eine Menge Arbeit. Und im Vergleich dazu ist ein Podcast schon mal deutlich einfacher zu produzieren. Man kann sich trotzdem austoben. Man kann mitreißend erzählen. Man kann eine emotionale Ebene transportieren. Auf eine Weise, die im Text nicht so schafft. Und das passt zu den Ressourcen, die wir einfach haben als ein gemeinnütziger, spendenbasierter Verein. Denn der Podcast ist natürlich ein Nebenprojekt für uns, neben unserer sonstigen netzpolitischen, redaktionellen Arbeit. Also so ein Podcast auch für Netzpolitik.org mit auf die Beine zu stellen, das stand schon sehr lange auf meiner Wunschliste. Und deshalb bin ich so gespannt und aufgeregt, dass er nun endlich das Licht der Öffentlichkeit sieht. Genau, wo man ihn hören kann, haben wir schon gesagt, netzpolitik.org/Systemeinstellungen. Ich habe mich zeitweise gefragt, war das so schlau, ihn Systemeinstellungen zu nennen, oder kommen dann Leute eventuell, wenn sie das in ihren Podcatcher eingeben, zu den Systemeinstellungen und nicht zu dem Podcast?
Also ich habe es in meinen Podcatcher eingegeben und ich kam zu dem Podcast.
Das klingt schon mal.
Ich habe da einfach nur Systemeinstellungen hingeschrieben und es hat funktioniert. Falls ihr Probleme habt, sagt Bescheid.
Ja, das fände ich witzig. Ne? Schreibt uns gerne eine E-Mail mit G oder missglückten Versuchen an podcast@netzpolitik.org. Wie gesagt, die erste Folge ist schon online. Anna, mit welchen Gefühlen gehst du in den Release von Systemeinstellungen?
Vor allem zwei Gefühle. Das erste Gefühl ist, ich bin mega nervös, weil mir gefällt es richtig gut und ich hoffe anderen Leuten auch. So, aber natürlich weiß man das nicht, weil die haben das ja noch nicht gehört und konnten noch nichts dazu sagen. Deshalb bin ich total nervös und hoffe, dass ihr auch so viel Spaß habt wie wir. Also ich glaube, wir haben Spaß, auch wenn es anstrengend ist, so an der ganzen Produktion. Genau, das ist das erste Gefühl. Und das zweite Gefühl, das kam mir so gestern Abend. Ich ärgere mich auch ein bisschen, weil...
Okay, ja, jetzt bin ich gespannt.
Genau, ich ärgere mich total, dass ich diesen Podcast nicht hören kann als Hörerin. So, weil ne, wir haben ja diesen Podcast produziert, wir haben irgendwie vorher die Sachen aufgeschrieben, wir haben die Aufnahmen gemacht und so durch diesen ganzen Prozess. Und das heißt, dieses Erlebnis, den einfach so zu hören, ohne vorher zu wissen, was passiert, das habe ich nicht. Und das hat mich gestern ein bisschen geärgert, weil ich höre total gerne Podcasts und ich höre total gerne so Doku-Podcasts und dachte so, Mist, wenn man den selber macht, dann entgeht einem das. Aber das ist wiegt das in keiner Weise auf, ich würde es im Zweifelsfall wieder tun. Aber das kam mir noch so der Gedanke, ich habe auch gestern noch einem Freund davon erzählt und meine dann so, ja Mist, ich kann den gar nicht hören, weil also ne, ich höre oft abends zum Einschlafen Podcasts und dann geht es aber nicht, wenn ich die Personen kenne, die da reden. Es geht dann immer nur, wenn das unbekannte Stimmen sind oder so neutralere Stimmen für mich. Wenn
sonst klappt das mit dem Einschlafen nicht.
Nee, auch so andere Podcasts aus dem Umfeld, wo man die Leute irgendwie kennt, so mit irgendwie Tim Pritlove und so, kann ich auch nicht zum Einschlafen hören, weil dann geht nicht so. Das heißt, ich kann unseren Podcast aus ganz vielen Gründen nicht in meine normale Routine aufnehmen und das hat mich ein bisschen geärgert. Aber trotzdem, ich freue mich mega und ich bin total aufgeregt.
Ja, ich bin sehr gespannt, den Podcast Leuten vorzuspielen, die mir nahestehen. Was sagen Freundinnen und Familie dazu? Bin ich schon total gespannt drauf. Dann kann ich es vielleicht ein bisschen durch ihre Ohren erstmals erfahren auf eine Weise. Ja, ich werde mich nun auch als nächstes an den nächsten Podcast-To-Dos setzen. Ich hatte mir hier in den Notizen geschrieben, dass ich kurz nenne, was ich als nächstes mache. Und tatsächlich habe ich gerade den Effekt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, dass man irgendwie so viele To-Dos hat, dass man plötzlich total vergisst, was man machen wollte. Also ich sitze da manchmal da und frage mich, ich wollte 10 Sachen machen, aber mir fällt gerade nicht eine ein. Und dann gucke ich völlig verwirrt auf meine To-Do-List und sage, ach so, ja, doch klar. Was machst du als nächstes, Anna?
Mittagessen.
Ich glaube, ich esse mit. Ich glaube, ich esse mit.
Steht nämlich immer nicht auf der To-Do-Liste, sondern vergisst man das und dann geht es einem irgendwann nicht mehr so gut.
Na klar. Ihr habt Fragen oder Feedback an uns, dann schreibt uns an podcast@netzpolitik.org. Dieser Podcast Unter Podcast-Systemeinstellungen und alles, was wir sonst machen, wird über Spenden finanziert. Mit eurer Spende macht ihr möglich, dass es uns gibt. Außerdem ist eure Spende Solidarität für andere, die gerade kein Geld übrig haben und trotzdem Netzpolitik.org hören und lesen. Helft uns dabei, weiterzumachen unter netzpolitik.org/spenden. Anna, danke, dass du dabei warst.
Danke.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.